Radio SRF.
Radio SRF, Echo der Zeit mit Roman Fillinger. Ein olympischer Albtraum. Kleine Sportverbände müssen entscheiden, ob russische Athleten an die Spiele in Rio dürfen. Sie fragen, wie bitte soll das gehen? Ein gesundheitlicher Albtraum, das sind seltene Krankheiten. Oft werden sie auch zu einem finanziellen Albtraum. Krankenkassen zahlen nämlich sinnvolle Tests nicht. Und Albträume Mehrzahl, das sind die Gewalttaten der letzten Woche in Deutschland. Sie sind ein Resultat der märkischen Willkommenskultur, sagt der eine Chefredakteur.
Wir müssen jetzt erleben, dass die Effekte eintreten, die damals schon viele vorausgesagt haben.
Das hat damit nichts zu tun, sagt der andere.
Weil diejenigen, die hier als Täter aufgetreten sind, entweder in Deutschland geboren sind oder schon relativ lange hier sind.
Ein Thema, zwei Meinungen, zwei Gespräche hier im Echo der Zeit. Zuerst aber ein Schnäppchen für knapp 5 Milliarden Dollar. Für diesen Betrag kauft Verizon das Internetgeschäft von Yahoo. Der kalifornische Internetpionier verliert damit gut zwei Jahrzehnte nach seiner Gründung die Eigenständigkeit. Fragt sich, was der neue Eigentümer mit Yahoo vorhat. Jan Baumann.
Die rund 1 Milliarde Menschen, die regelmäßig Yahoo nutzen, dürften kaum etwas merken vom Verkauf. Zunächst zumindest. Sie können wie gewohnt E-Mails versenden auf Yahoo, Sportnachrichten und Finanzinformationen abfragen oder das Web durchforsten mit der Suchmaschine. Und doch ändert sich einiges mit dem Wechsel des Besitzers. Denn der neue Eigentümer, der Mobilfunkkonzern Verizon, hat viel vor mit Yahoo. Verizons Plan ist es nämlich, Google und Facebook stärker zu konkurrenzieren. Und zwar dort, wo diese zwei Internetgiganten große Gewinne machen, in der Online-Werbung. In die digitale Werbung fließen heute allein in den USA jährlich rund 70 Milliarden Dollar. Mehr als die Hälfte davon geht an die zwei Marktführer Google und Facebook. Das Geschäft floriert, vor allem im Bereich der mobilen Kommunikation, auf dem Handy und dem Tablet. Konkret heißt das, jedes Mal, wenn auf dem mobilen Bildschirm eine Werbung erscheint, kassieren im Hintergrund Google, Facebook und Co. dafür Gebühren. Verizon als einer der führenden Mobilfunkanbieter in den USA will da nicht länger zuschauen. Bereits letztes Jahr hat Verizon für 4,4 Milliarden Dollar das Internetunternehmen AOL übernommen. Es betreibt unter anderem erfolgreiche Online-Medien wie die Huffington Post. Nun folgt der nächste Schritt. Mit den weit über 1 Milliarde Nutzern der beiden Töchter AOL und neu Yahoo lässt sich unter dem gemeinsamen Dach sehr viel mehr Geld verdienen als bisher. Und das geht so. Verizon kennt seine Telekom-Kundschaft genau. Name, Adresse, monatliche Mobilfunkausgaben fürs Telefonieren und den Datenverkehr – all dies ist dem Anbieter bekannt. Diese Daten lassen sich für gezielte Werbung nutzen. Der Clou dabei, für gezielte Werbebotschaften zahlen die Auftraggeber deutlich mehr Gebühren als für konventionelle Online-Werbung. Dazu ein Beispiel. Wenn ein Kunde auf dem Verizon-Handy nach einer Ferienreise sucht auf Yahoo, kann Verizon die Nutzerdaten künftig besser auswerten und so etwa von der inserierenden Online-Reiseplattform höhere Werbegebühren kassieren. Mit anderen Worten, Verizon wird das Internetgeschäft von Yahoo einsetzen, um in der Online-Werbung zu wachsen und zusätzlichen Gewinn zu erzielen. Nicht zu Verizon wechseln die milliardenschweren Beteiligungen von Yahoo am chinesischen Internetkonzern Alibaba und an Yahoo Japan. Diese Anteile sowie ein Paket von Technologiepatenten werden in eine separate Gesellschaft ausgegliedert.
Jan Baumann. Die bayerischen Behörden haben weitere Informationen zum Anschlag von Ansbach bekannt gegeben. Marat Sennhäusern.
Laut dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann hat der Anschlag einen islamistischen Hintergrund. Das gehe aus einem Video hervor, das auf dem Mobiltelefon des Täters gefunden worden sei. Darin beziehe sich der 27-Jährige auf den Anführer der Terrororganisation IS und kündige einen Racheakt gegen Deutsche an, weil diese Muslime umbrächten. Zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass der 27-Jährige eine psychische Störung gehabt habe, sagte Herrmann weiter. Der abgewiesene Asylbewerber aus Syrien war bei der Explosion am Eingang eines Musikfestivals getötet worden. 15 Menschen wurden dabei verletzt. In der Türkei hat die teilstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines nach dem Putschversuch über 200 Beschäftigte entlassen. Die Fluggesellschaft bestätigte entsprechende Medienberichte. Als Grund gab das Unternehmen unter anderem an, die Mitarbeiter hätten Verbindungen zur Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen. Gülen, der in den USA im Exil lebt, wird von der türkischen Regierung für den gescheiterten Putsch verantwortlich gemacht. In Afghanistan hat es laut der UNO im ersten Halbjahr so viele zivile Opfer gegeben wie noch nie seit 2009. Über 1600 Zivilisten seien getötet und über 3500 verletzt worden. Ein Drittel aller Opfer seien Kinder. Zwischen Nordirland und der Republik Irland soll es auch künftig keine Grenzkontrollen geben, das sagte die britische Premierministerin Theresa May. Dies, obwohl es nach dem Brexit wieder eine EU-Grenze zwischen den beiden Teilen Irlands geben wird. May will sich morgen mit ihrem irischen Kollegen Enda Kenny darüber beraten. Auch dieser hatte sich am Freitag gegen eine, Zitat, harte Grenze ausgesprochen. Schweizer Unternehmen sind zunehmend von einem Computervirus betroffen, mit dem unbekannte Täter betrügerische Zahlungen über das Internet auszulösen versuchen. Nach Angaben der Meldestelle des Bundes Melanie handelt es sich um die Schadsoftware Tridex, die in der Regel über Microsoft Office-Dokumente in E-Mails verbreitet werde. Der Trojaner niste sich in der Offline-Zahlungssoftware ein. Melanie empfiehlt unter anderem für die Internetnutzung einerseits und für die Abwicklung von Zahlungen andererseits unterschiedliche Computer zu benutzen. In Spanien ist erstmals ein Kind mit Mikrozephalie geboren worden, dessen Mutter sich in Lateinamerika mit dem Zika-Virus infiziert hatte. Das gaben die Gesundheitsbehörden in Barcelona bekannt. Die Infektion der Frau war bereits im Mai festgestellt worden. In der Schweiz wurden bisher 28 Menschen registriert, die sich nachweislich im Ausland mit dem Zika-Virus infizierten. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt Brasilienreisenden, sich mit langen Kleidern und Insektiziden vor Stechmücken zu schützen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index schließt bei 8.194 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,6%. Der Euro wird zu 1.0834 gehandelt, der Dollar zu 98,66 Rappen.
Wir kommen zum Blick in den Himmel und der sagt uns, Schirm einpacken.
Heute Abend muss nämlich gebietsweise mit Schauern gerechnet werden. Morgen scheint zunächst zeitweise die Sonne. In der zweiten Tageshälfte gibt es erneut Schauer und Gewitter. Es bleibt schwülwarm bei 26 bis 30 Grad.
Nach dem Dopingskandal um Russland hat sich das Internationale Olympische Komitee vor der Verantwortung gedrückt. Die einzelnen Sportverbände müssen nun innerhalb weniger Tage entscheiden, ob russische Sportlerinnen und Sportler an den Olympischen Spielen in Rio teilnehmen dürfen oder nicht. Eine Verantwortung, die gewissen Verbänden zu groß ist. Rachel Mürit.
Hektik herrscht im Moment bei den verschiedenen Sportverbänden. In 11 Tagen beginnen die Spiele in Rio und noch immer wissen viele russische Athleten nicht, ob sie starten dürfen oder nicht. Klar ist, dass ein Großteil der russischen Delegation bereits am Donnerstag nach Rio fliegen wird. Das bestätigte das russische Olympische Komitee, obwohl vielleicht ein Teil des Teams wieder zurückfliegen muss. Drei Sportverbände haben aber schon entschieden, ihre Athleten für die Spiele zu empfehlen. Der Tennisverband gleich gestern nach dem Entscheid des IOC. Die Begründung? Die 7 russischen Tennisspielerinnen und Spieler seien Teil eines rigorosen Anti-Doping-Programms außerhalb Russlands. Der Verband verweist auf insgesamt 205 Blut- und Urinkontrollen seit 2014. Bei letzterem gibt es allerdings ein pikantes Detail. Der russische Staatspräsident Wladimir Putin, einst selbst Judoka, ist Ehrenpräsident des Judo-Verbandes. Andere Verbände winken ihre russischen Sportlerinnen und Sportler nicht so einfach durch. Ein Beispiel ist der internationale Tischtennisverband, der nun versucht, sich in kürzester Zeit ein möglichst detailliertes Bild von seinen 2 Spielerinnen und dem einen Spieler zu machen. Präsident Thomas Weikert ist gar nicht glücklich über den Entscheid des IOC. Nun fährt er hektisch von einem Termin zum anderen. Am Autotelefon erklärt Weikert, welches die größte Herausforderung ist.
In der Kürze der Zeit ist es halt einfach schwierig, 100% seriös entscheiden zu können, unter juristischen Gesichtspunkten müssen da eigentlich Athleten angehört werden, sonst bekommt man das sicher von Gerichten um die Ohren gehauen und deshalb ist das sehr, sehr schwierig.
Eine weitere Herausforderung: Im Tischtennis werden Athleten nicht so umfangreich auf Doping getestet wie beispielsweise im Tennis. Weil alle Testergebnisse aus Russland nicht gewertet werden dürfen, ist es weit schwieriger, sich ein genaues Bild der drei betroffenen Athleten zu machen. Der Tischtennisverband muss sich auf andere Quellen stützen, sagt Verbandspräsident Weikert.
Daraus können wir entnehmen, dass unsere drei Athleten getestet worden sind, aber eben ganz unterschiedlich. Wenn ich das mit dem Tennis vergleiche, ist die Kontrolldichte leider eine andere gewesen. Das liegt aber auch zum größten Teil daran, dass eben diese Athleten bei internationalen Turnieren nicht an vorderster Front eben auf dem Podest standen.
Thomas Weikert will deshalb keinen Schnellschussentscheid treffen. Frühestens am Mittwoch wird informiert. Der Tischtennisverband ist kein Einzelfall. Andere kleinere Sportverbände stehen vor ähnlich großen Herausforderungen. Und es wird keine einheitliche Lösung geben. Während die einen Verbände ihre Athleten allesamt mitnehmen wollen, werden andere einzelne Sportler zu Hause lassen. Das Internationale Olympische Komitee hatte nicht den Mut, Verantwortung zu übernehmen. Diese Verantwortung nimmt das Paralympische Komitee der behinderten Sportler möglicherweise wahr. Dort wird weiter über einen Komplettausschluss der russischen Olympiamannschaft für die Paralympics in Rio de Janeiro diskutiert. Im Doping-Report zu Russland gibt es eine Liste mit den Namen von 35 russischen Behindertensportlern, deren Dopingproben manipuliert wurden. Aber solch ein Ausschluss hat nie die gleiche explosive Wirkung wie an den Olympischen Sommerspielen.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Sind die Gewalttaten in Deutschland eine Folge der Willkommenskultur? Zwei gegensätzliche Diagnosen. Dann:
Nachher haben sie ein Röntgenbild gemacht und gesehen, dass ich schon im Mutterleib zwei Brüche gehabt habe.
Diagnose, seltene Krankheit. Nächster Schritt oft ein Gentest. Nur, den wollen die Kassen häufig nicht zahlen. Weiter:
I am now announcing a unilateral ceasefire with the CPP, NPA, NDF.
Der neue Präsident verordnet den Philippinen einen Waffenstillstand. Und das italienische Parlament verordnet seit 30 Jahren kein Folterverbot. Gestern das Bombenattentat eines syrischen Flüchtlings im bayerischen Ansbach und die Messerattacke in Reutlingen. Am Freitag der Amoklauf eines Deutsch-Iraners in München. Vor einer Woche ein axtschwingender Jugendlicher in einem Regionalzug in Würzburg. Deutschland hat eine blutige Woche hinter sich. Für Christoph Schwennicke, den Chefredakteur der Zeitschrift Cicero, sind diese Taten das Resultat einer fehlgeleiteten deutschen Flüchtlingspolitik. Ich habe ihn gefragt, wieso?
Es ist jetzt bald ein Jahr her. Ende August, Anfang September hat Angela Merkel gesagt, wir schaffen das und hat diese unkonditionierte Flüchtlingspolitik eingeleitet, damals begleitet und auch gefeiert als Willkommenskultur, was menschlich uns gut zu Gesicht stand. Aber wir müssen jetzt erleben, dass eben die Effekte eintreten, die damals schon viele vorausgesagt haben, nämlich dass unter diesen ganz, ganz vielen jungen Männern, manche sind jedenfalls, die sich radikalisieren lassen. Wir haben ja jetzt gerade frisch gehört, dass jedenfalls der Fall von Ansbach, dass es eindeutige Indizien dafür gibt, dass eine Radikalisierung übers Internet da stattgefunden hat. Und deswegen erleben wir jetzt das, was leider Gottes absehbar war.
Andererseits muss man auch sagen, dass beispielsweise der 18-jährige Amokläufer von München kein Flüchtling war.
Ja, das ist richtig, aber trotzdem müssen wir ein gewisses Muster zur Kenntnis nehmen. Also wir hatten auch Köln, die Übergriffe der Silvesternacht, die da stattgefunden haben auf viele, viele hundert Frauen. Da ist inzwischen absolut und unumstößlich gesichert, dass die meisten dieser Taten auf Flüchtlinge zurückgehen. Es gab in Paris bei den Anschlägen Hinweise darauf, dass auch da Attentäter hier in Flüchtlingsheimen in Deutschland Stationen gemacht hatten. Also weil jetzt in diesem Reigen einer dabei ist, wo es nach derzeitigem Stand so aussieht, dass die erste Vermutung nicht zutrifft, ist es kein Gegenbeleg für das Muster, das sich leider Gottes eben doch erweist.
Nun kann man sagen, das Problem ist, dass man zu viele Flüchtlinge reingelassen hat, oder man kann sagen, man hat diese Flüchtlinge zu wenig integriert. Was stimmt denn?
Beides. Der Umstand, zu viele auf einmal reingelassen zu haben, bedingt das Letztere. Denn man kann nun wirklich, glaube ich, niemandem hier im Land den Vorwurf machen, am allerwenigsten den Bundesländern, den Nichtregierungsorganisationen, privaten Helfern, Ehrenamtlichen, den karitativen Einrichtungen der Kirchen. All die machen wirklich einen famosen Job und machen wirklich alles Menschenmögliche. Aber bei der Anzahl von Menschen ist das nicht so zu schaffen. Und deswegen nochmal, das ist kein Urteil über die Flüchtlinge per se, sondern es ist einfach, es sagt der normale Menschenverstand, dass wenn ich junge Männer quasi zum Nichtstun verdonnere, in diesen Einrichtungen sitzen lasse, die vor dem Computer sitzen, dass die erreichbar sind und radikalisiert werden können. Und genau das hatten die Sicherheitsbehörden übrigens immer als Warnung ausgegeben und genau das erweist sich nun leider.
Was müsste denn in Ihren Augen die Politik jetzt tun?
Offen gestanden möchte ich den Reigen der wohlfeilen Vorschläge da nicht noch erweitern. Wir erleben hier einen reflexartigen Diskurs hier, der sich ergeht in der Frage, ob die Bundeswehr jetzt im Innern eingesetzt werden kann, ob es in Deutschland zu leicht ist, an Schusswaffen zu kommen und all das. Das sind alles Reflexe der Hilflosigkeit letzten Endes. Wir müssen jetzt damit leben. Das sage ich nicht in dem Sinne, dass ich mich damit abfinde, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das im Moment einfach passieren kann. Und es muss sich so schnell wie möglich, so intensiv wie möglich um diese jungen Leute gekümmert werden. Aber nochmal, bei der Menge, die da auf einmal gekommen sind, ist das eben nicht in dem Maße zu leisten, wie wir uns vorgemacht haben.
Wie sehr bereitet Ihnen die Gefahr, dass jetzt fremdenfeindliche Übergriffe überhand nehmen, Sorge?
Die Gefahr besteht, eindeutig. Das ist genauso fürchterlich wie diese Vorgänge an sich, aber diese Gefahr kann man nicht bestreiten. Denn es ist da ein enormer Zorn und eine enorme Wut auch da, die übrigens dadurch nicht besser gemacht wird, dass man versucht, die Dinge zu beschönigen. Also ich habe jetzt selber an meinem eigenen Medienverhalten gemerkt, dass ich zum Teil, und das ist ja absurd, englischsprachige Zeitungen lese, um präziser zu erfahren, was da jeweils dahinter steckt. Es macht keinen Sinn in meinen Augen, beispielsweise den Namen David immer hochzuhalten, weil sich das irgendwie so schön jüdisch-christlich anhört und besser als Ali. Das führt zum Gegenteil dessen, was damit versucht wird. Wenn ich versuche, das zu beschönigen, dann steigere ich die Wut der Leute erst recht.
Christoph Schwennicke, Chefredaktor der Zeitschrift Cicero. Gerd Appenzeller, ehemaliger Herausgeber und Mitglied der Chefredaktion des Berliner Tagesspiegels, hat in einigen Punkten eine andere Meinung. Für ihn gibt es keinen Zusammenhang zwischen den Gewalttaten der letzten Tage und Merkels Willkommenskultur. Ich habe ihn gefragt, wieso nicht?
Weil diejenigen, die hier als Täter aufgetreten sind, entweder in Deutschland geboren sind oder schon relativ lange hier sind, in keinem Fall aber nach dem September 2015 nach Deutschland gekommen sind. Und erst von diesem Moment an hat ja in Deutschland das gegriffen, was sich jetzt als Merkels Willkommenskultur als Begriff international verfestigt hat. Insoweit wäre es unfair, die Ereignisse von Reutlingen, München, Ansbach und Würzburg mit der Bundeskanzlerin in Verbindung zu bringen.
Andererseits lässt sich ja nicht wegdiskutieren, dass zwei der Täter Flüchtlinge sind.
Das ist völlig richtig. Es sind auch, wie sagen inzwischen ja auch, wir haben jetzt den ersten islamistischen Terrorakt in Deutschland gehabt, mit dem Vorfall in Ansbach, mit dem jungen Mann, der einen Rucksack in die Luft gesprengt hat, ist unstrittig. Der Mann ist vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen, war als Asylbewerber abgelehnt, sollte nach Bulgarien abgeschoben werden, woher er wohl ursprünglich gekommen war. Hat mit Merkel nichts zu tun, hat aber etwas damit zu tun, dass natürlich auch schon vor den Äußerungen der Bundeskanzlerin Deutschland ein besonders frequentiertes Ziel von Asylbewerbern gewesen ist, unter anderem wegen der Stabilität des Landes und wegen der relativ umfangreichen Sozialleistungen, die wir auch Flüchtlingen geben.
Deutsche werden nach diesen Taten Flüchtlingen gegenüber skeptischer, ängstlicher sein. Wie soll denn in Ihren Augen die Politik mit diesen Ängsten umgehen?
Das Wichtigste ist die Frage, wie gehen die Menschen mit diesen Ängsten um? Und wenn wir da dann die Brücke zwischen den Menschen und der Politik schlagen, dann fällt mir ein Satz auf, den Thomas de Maizière, der Innenminister, heute Mittag am Ende einer Pressekonferenz gesagt hat. Und dieser Satz lautet, nicht sorglos, sondern achtsam sein, aber unser Leben nicht ändern. Wir sollen besonnen sein. Und er hat dieser Thomas de Maizière, der nun ein extrem nüchterner Mensch ist, schon nach den letzten Terroranschlägen gesagt, um was er dringend bitte ist, dass die Menschen, die den Flüchtlingen geholfen haben, alles in der Welt ihre Hilfe nicht einstellen sollen. Denn Hilfe einstellen verändert die Situation weder der Deutschen noch der Flüchtlinge zum Besseren.
So nüchtern werden aber kaum alle Politiker reagieren. Es ist ja abzusehen, dass rechte Politiker diese Ängste weiter schüren und ausnützen werden.
Natürlich, auch wir diskutieren ja in der Politik jenseits von AfD, den normalen bürgerlichen etablierten Parteien, Fragen, wie kann man den Zugriff zu Schusswaffen erschweren, wie kann man Internet mehr kontrollieren, gibt es Zugriffsmöglichkeiten ins Darknet, wobei bei dem berüchtigten Darknet man halt immer auch sagen muss, dieses ist ein Bereich des Internets, den auch Oppositionelle und Whistleblower auf der ganzen Welt nutzen. Das ist nicht nur so dark im kriminellen Sinne, sondern es liegt halt im Dunkeln. Eine andere Frage ist natürlich, wie geht man auf Dauer mit Flüchtlingen um? Denn das macht sich in der Bevölkerung selbstverständlich bemerkbar. Die Leute sind nicht mehr so unbefangen, wenn sie zu Festivals gehen. Sie sind nicht mehr so unbefangen, wenn sie sich in Fußgängerzonen bewegen. Das hat Auswirkungen, ist überhaupt gar keine Frage.
Hat sich Deutschland übernommen?
Deutschland hat sich mit Sicherheit mit der 1 Million Flüchtlinge, die im letzten Jahr kommen, übernommen, weil es fast nicht möglich ist, 1 Million Menschen in so kurzer Zeit menschenwürdig unterzubringen. Das war ja das Hauptproblem. Mir tun übrigens die Bayern in dem Fall ganz besonders leid. Bis auf Reutlingen sind ja 3 der Zwischenfälle in Bayern gewesen. Die bayerische Politik hat sich zwar beim Verschärfen des innenpolitischen Tons sehr hervorgetan, aber die bayerischen Beamten, die bayerische Verwaltung ist eine mustergültig, exzellent funktionierende Verwaltung, die schon seit dem Sommer vergangenen Jahres mit den Flüchtlingen in einer fürsorglichen und sozialen Art und Weise umgegangen ist, wie sie wirklich für ganz Deutschland beispielhaft ist.
Verändern diese Ereignisse Ihren persönlichen Alltag?
Nein, sie verändern nicht meinen persönlichen Alltag, aber sie lehren mich, sorgfältiger, vorsichtiger mit all den Dingen umzugehen. Das ist eine Lehre, die ich auch als Journalist ziehe, die wir alle ziehen, dass man aufpassen muss, dass wir nicht auf jedes Gerücht reinfallen, dass man sorgfältig hinschauen muss, was ist eigentlich da passiert und dass man um Himmels Willen nicht Horrorzeitungen macht. Wissen Sie, wenn wir Tag für Tag auf Seite 1 nur diese Horrormeldungen ganz groß aufmachen, dann tragen wir unseren Teil dazu bei, dass die Öffentlichkeit selber den Eindruck hat, in diesem Land ist nur noch Horror. Und das ist natürlich Quatsch, das ist keine Rede von.
Gerd Appenzeller, ehemaliger Herausgeber und Mitglied der Chefredaktion des Berliner Tagesspiegels. In der Schweiz leiden Tausende unter sogenannten seltenen Krankheiten, haben Gendefekte, die oft zu schrecklichen Symptomen führen. Verschlimmert wird das Leiden dadurch, dass die Krankenkassen häufig nicht bezahlen für die teuren Untersuchungen. Ausgerechnet bei den wichtigen Gentests sind die Krankenkassen besonders knausrig, sagen Experten des Bundes. Sarah Nawodny.
Gross sonnendurchflutet sind die Hallen des Zentrums Paul Klee in Bern. Umso zierlicher wirkt Therese Stutz, ein wenig verloren am Kaffeetisch. Sie sitzt hier, weil es nicht weit weg ist von zu Hause. Die pensionierte Ärztin, Vorständin im Verband für seltene Krankheiten Pro Raris, kann nicht lange gehen. Kaum war sie auf der Welt, war klar, dass etwas nicht stimmte.
Dann haben die Ärzte nach längerem festgestellt, dass ich die Beine gebrochen hatte. Und nachher haben sie ein Röntgenbild gemacht und gesehen, dass ich schon im Mutterleib 2 Brüche gehabt habe.
Diagnose Glasknochenkrankheit, ein Gendefekt, ungewöhnlich fragile Knochen. 22 Knochenbrüche in der Jugendzeit, immer wieder Operationen.
Da habe ich einmal beim Husten einen Knochen gebrochen oder als ich auf einem Stuhl mit einem Ball spielte und dann ein bisschen vorüberbeugte, habe ich auch sofort einen Knochen gebrochen.
Trotz allem, sie studierte Medizin, dann die Karriere beim Bundesamt für Gesundheit, ein sogenannt normales Leben. Nur auf Kinder verzichtete sie.
weil ich wusste, dass ich eine Schwangerschaft nicht so leicht überstehen würde und dass ich vielleicht am Schluss der Schwangerschaft auch fast nicht mehr gehen könnte oder das Risiko groß wäre, dass etwas passieren würde.
Heute lobbyiert Therese Stutz dafür, dass es andere Menschen mit defekten Genen leichter haben als sie. Die moderne Medizin kommt ihr dabei entgegen. Seit kurzem können Ärzte Gene nämlich genau entschlüsseln, darin lesen. Genetische Untersuchungen erlauben es ihnen, die richtige Physiotherapie, das richtige Förderprogramm fürs Kind zu verschreiben. Entscheidend sei das für Kranke und deren Familien.
Sie haben ganz schlimme Symptome oder ihre Kinder haben ganz schlimme Symptome. Sie wissen nicht, was sie haben. Und dort ist es eigentlich wichtig, wirklich ganz wichtig, dass man eine Diagnose stellen kann.
Nur hört man Humangenetik-Professorin Sabina Galati zu, gibt es ernsthafte Probleme bei den genetischen Untersuchungen.
Das größte Problem ist, dass nach wie vor sehr viele genetische Analysen von den Krankenkassen nicht übernommen werden.
Sehr viele heiße 60-70%. Bezahlen müssen dann stattdessen die Patienten, oft mehrere tausend Franken. Sabina Galati ist auch Präsidentin jener Kommission, die den Bund berät beim Thema Genetik. In einem Bericht schreibt ihre Kommission, die Lage werde zunehmend kritisch. Zweimal haben sich die Fachleute deshalb bereits an Gesundheitsminister Alain Berset gewandt. Der Bund gebe sich zwar Mühe, sagt die Professorin, habe das Problem aber bisher nicht gelöst. Oliver Peters, Vizedirektor im Bundesamt für Gesundheit, weiß das.
Vor einem Jahr haben wir einen Peak gehabt an Problemen.
Fast 2 Dutzend Leute haben sich gemeldet, weil ihre Krankenkasse die Genanalyse nicht berappen wollte. Dabei muss sie grundsätzlich zahlen. Gerade erst hat das Amt deshalb allen Krankenkassen geschrieben. Die Aufforderung, haltet euch an die Regeln. Übernehmt genetische Untersuchungen, wenn diese nützlich sind für Diagnose oder Therapie. Warum das heute schlecht funktioniert, das weiß Oliver Peters nicht. Er vermutet aber Angst vor dem Unbekannten. Genetische Untersuchungen seien für die Krankenkassen einfach noch zu neu.
Jetzt kommen halt mehr und darum werden auch mehr Krankenkassen mit dieser Problematik tatsächlich befasst.
Diese Diagnose stimme, sagt Reto Gutsch, Vertrauensarzt des Krankenkassenverbands Santé Suisse. Auch wenn er nicht von Verweigerung im großen Stil sprechen mag.
Es ist nicht zu bestreiten, dass diese Abklärungen bei den Kassen so angeschaut werden, dass die eine oder andere Kostenübernahme dann nicht gesprochen wird.
Reto Gutsch glaubt indes, dass die Kassen dazulernen, kulanter werden. Allzu teuer wäre das im Moment nicht. Genetische Untersuchungen machen heute nur 1% der Laborkosten in der Schweiz aus. Therese Stutz, die Ärztin und Lobbyistin, die an der Glasknochenkrankheit leidet, befürchtet hingegen, dass Briefe an die Krankenkassen nicht reichen. Sie glaubt, dass mehr passieren müsste in Verwaltung und Parlament.
Dort müsste man die Macht von bestimmten Kassen einfach ein bisschen beeinflussen.
Neue Möglichkeiten, höhere Kosten. Da braucht es auch neue Regeln. Welche, das weiß heute noch niemand.
Sarah Nowotny. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit den Friedensbemühungen auf den Philippinen und dem fehlenden Folterverbot in Italien. Vor knapp einem Monat hat Rodrigo Duterte sein Amt als neuer Präsident der Philippinen angetreten. Heute hielt er seine erste Rede vor dem Parlament. Und Duterte, der während des Wahlkampfs vor allem mit seinem Versprechen, brachial gegen Verbrecher vorzugehen, gepunktet hat, machte ein unerwartetes Angebot. Der Beitrag von Karin Wenger.
Mit Marschmusik wurde der neue Präsident der Philippinen im Parlament willkommen geheißen. Nach einem kurzen Gebet setzte er zu seiner Rede an und wiederholte zuerst, was er bereits x-fach im Wahlkampf versprochen hatte: die schonungslose Jagd auf Verbrecher.
We will not stop until the last drug lord, the last financier and the last pusher have surrendered or put. Behind bars.
Wir werden nicht aufhören, bis nicht der letzte Drogenbaron, der letzte Financier und Dealer aufgegeben hat, hinter Gitter gesperrt wurde oder unter der Erde ist.
Or below the ground, if they so wish.
Seit Dutertes Amtsantritt wurden bereits 300 verdächtige Dealer und Drogenabhängige von der Polizei getötet, 130.000 wurden laut der Polizei festgenommen. In seiner heutigen Rede zeigte sich der neue philippinische Präsident jedoch nicht nur als brutalen obersten Ordnungshüter. Er richtete sich mit versöhnlichen Worten an die Rebellengruppen im Süden des Landes, an indigene Gruppen und die Kommunisten. Bei Kämpfen zwischen ihnen und der Armee kamen seit den 60er Jahren Zehntausende ums Leben. Friedensbemühungen der Regierungen blieben bislang erfolglos. Die Zivilbevölkerung und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes leiden jedoch weiterhin unter den anhaltenden Scharmützeln.
All of us want peace. Not the peace of the dead, but the peace of the living.
Alle von uns wollen Frieden, nicht den Frieden der Toten, sondern jenen der Lebendigen, sagte Duterte heute. Den kommunistischen Guerillas machte er zudem ein klares Angebot.
I am now announcing a unilateral ceasefire.
Ich verkünde jetzt einen unilateralen Waffenstillstand. Er beginnt ab sofort. Das sinnlose, jahrzehntelange Blutvergießen zwischen Armee und Rebellen scheint Duterte also beenden zu wollen. Für Drogenbarone und andere Kriminelle hingegen dürfte es erst richtig beginnen.
Karin Wenger. Folter ist in vielen westlichen Staaten, in den meisten westlichen Staaten verboten, aber eben nicht in allen. Italien hat zwar vor bald 30 Jahren die Konvention der UNO gegen die Folter unterzeichnet, aber es hat nie ein entsprechendes Verbot in sein Strafrecht aufgenommen. Premier Matteo Renzi wollte diese Gesetzeslücke schließen, ist damit aber gescheitert. Aus Rom, Franco Battel.
In Genua am G8-Gipfel 2001 schlugen Polizisten Demonstranten spitalreif. Ein Polizist tötete einen Demonstranten durch einen Kopfschuss. Viele der Verletzten sagten, die Polizei habe wahllos geschlagen, auch Leute, die friedlich demonstrierten. Die Opfer klagten, doch das italienische Strafrecht kennt keinen Paragraphen, der polizeiliche Gewalt, die demütigt oder körperliches bzw. psychisches Leiden verursacht, als Folter definiert. Darum wurden viele der beteiligten Beamten nie oder nur sehr milde bestraft. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg rügte Italien deswegen und forderte Rom dazu auf, das Folterverbot im Strafgesetz zu verankern. Die Regierung Renzi versprach das und das Abgeordnetenhaus, in dem Renzis Partei die Mehrheit hat, stimmte einem entsprechenden Gesetz tatsächlich zu. Doch im Senat der kleinen Kammer ist Renzi auf die Stimmen seines kleinen christdemokratischen Koalitionspartners um Innenminister Angelino Alfano angewiesen und der sagte, no, diesem Gesetz stimmen wir nicht zu. Alfano und seine Partei argumentieren, dass man jetzt in Zeiten der Anschläge des Terrors die Arbeit der Sicherheitskräfte nicht behindern dürfe. Ein denkbar schwaches Argument entgegnen Parlamentarier aus Renzis Partei. Man brauche nur ins benachbarte Ausland zu schauen und zu sehen, dass ein Folterverbot effiziente Polizeiarbeit keineswegs behindere. Zuweilen wird auch behauptet, Fälle von Polizeigewalt seien selten, es brauche kein Gesetz. Doch in Italien werden immer wieder solche Vorwürfe erhoben. Erst vor einer Woche standen Beamte vor dem Richter, die am Tod eines jungen Mannes schuld sein sollen, der nach kurzer Haft starb. Der Tote hatte blaue Flecken am ganzen Körper, auch im Gesicht. Die Schwester des Verstorbenen zeigte vor dem Gericht entsprechende Fotos. Dieses Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Klar aber ist, dass das fehlende Gesetz gegen die Folter den Tätern hilft, nicht den Opfern. Gut möglich, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erneut interveniert. Italien wurde in den letzten Jahren verschiedentlich gerügt, zum Beispiel, weil Gerichtsverfahren meist viel zu lange dauern oder wegen der unhaltbaren Zustände in italienischen Gefängnissen.
Das war Franco Battel aus Rom und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich heute Matthias Kündig, für die Nachrichten Damian Rast, am Mikrofon Roman Fellinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.